Durch diesen Brief schon so vieles persönliches Lernen. Und Gottes Wort hat mich tief geprägt. Und da gibt es vieles, was ich noch praktisch, glaube ich, noch verändern muss. Und da hinke ich noch ein bisschen hinterher. Aber ich habe gemerkt, es liegt, also nicht das Hinterherhinken, sondern das tiefe Prägen liegt daran, dass ich mich so viel mit dem Kolosserbrief beschäftige. Und darum möchte ich ein paar Wahrheiten, ein paar Sachen wiederholen, ein paar Punkte wiederholen, bevor wir unseren heutigen Text lesen und den einordnen. Wir betrachten den Kolosserbrief unter dem Leitgedanken der Christus und der Christ. Es ist für uns Christen von höchster Dringlichkeit, dass wir Christus vor Augen halten und ihn als Wichtigstes, als das Wertvollste, als das Nötigste sehen, damit wir in unserem Leben auch ihn verherrlichen können. Damit wir ein Leben so führen können, wie es ihm gefällt. Was wir von Christus halten, wie wir über Christus nachdenken, bestimmt unsere Entscheidungen und unser Handeln in dieser Welt. Und Paulus hat sich Mühe gegeben, uns Christus in den ersten Kapitel als erhaben darzustellen. Als der, von dem alles kommt und für den alles geschaffen wurde. Lasst uns doch kurz die Verse lesen, um uns vor Augen zu halten, diese Lobeshymne, wie wir es damals beschrieben haben. Das ist Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Der, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. In dieser Lobeshymne, wie wir es damals beschrieben haben, werden Wahrheiten angesprochen, die gegen Irrlehren der damaligen Zeit besungen wurden. Im zweiten Kapitel schreibt Paulus weiter und warnt der Gemeinde in Kolossee vor Verführern, die durch Betrug und Philosophien versuchen, sie als Beute wegzuführen. Und dies macht er, indem er Christus als das höchste Gut, die vollkommene Weisheit, wie wir es heute sehen werden, die Fülle von allem beschreibt. Dadurch beabsichtigt er klarzumachen, dass die Suche, die wir Menschen betreiben, um Erfüllung zu suchen, Erfüllung zu finden, danach zu trachten, diese Leere, die wir manchmal spüren, irgendwie aufzufüllen, alles auf Christus hinzudeuten, zu sagen, dass wir allein in Christus diese Fülle finden werden. Und diese Fülle finden wir nur in Christus, weil das, was uns mangelt, Leben ist. Weil das, was uns mangelt, eine Errettung ist, eine Wiederherstellung der Beziehung, die kaputt gegangen ist, damals im Garten Eden. Und die heutige Predigt ist in den Versen 9 bis 5 und lasst uns die gemeinsam lesen. Kolosser Kapitel 2, die Verse 9 bis 5. Die Verse 9 bis 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist, indem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehene Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, indem ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. In Christus ist alle Fülle. Und wir wollen uns unter drei Punkten diese Wahrheit anschauen. Christus, die Quelle aller Fülle. Christus, der Bräutigam aller Fülle. Und Christus, das Opfer aller Fülle. Christus, die Quelle aller Fülle. Vers 9. Denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich habe bewusst für diesen ersten Punkt Christus als die Quelle beschrieben, aus dem einfachen Grund, weil manche denken könnten, dass, wenn es schreibt, dass in Christus die Fülle Gottes wohnt, dass Jesus nur ein Mensch war und die Gottheit hineingefüllt wurde. Und so lehrten es manche Leute in der damaligen Zeit. Jesus war bloß ein Mensch, in dem die Gottheit hineingelehrt wurde. Und manche Leute heute denken das auch. Wenn nicht, wenn sie das nicht denken, dann denken sie eher, dass Gott halb Mensch, halb Gott war, wie wir es von der griechischen Mythologie kennen. Aber das stimmt nicht. Er ist Gott und daher wohnt die Fülle in ihm. Und mit dieser ganzen Fülle in ihm ist einfach die komplette Gottheit. Also es fehlt nichts an Gottheit in Christus. Wenn man Gott sehen will, dann kann man nicht weiter flussauf gehen als zur Quelle. Das ist der Ursprung. Er ist der Ursprung von allem. Alles kommt von ihm. In Johannes Kapitel 17, wo Jesus betet, beschreibt er seine Beziehung zu seinem Vater. Und diese Beziehung ist so innig, dass sie nicht als einzelne Wesen betrachtet werden können. Sie sind eins. Wir sehen hier auch, dass die ganze Fülle Gottes in ihm wohnt. Also es ist nicht nur ein Teil von Gott, das in Jesus war, sondern es war das Ganze. Wenn manche von der Erniedrigung Jesus reden oder sprechen, dann sagen sie, als er Mensch wurde, hat er sich von allem gelehrt, außer die Liebe. Oder er hat die Gottheit bei Göttlichkeit zur Seite gestellt und hat die Menschheit aufgenommen. Aber wir kennen es vom nizäischen Glaubensbekenntnis, da wird es gut beschrieben. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Und das heißt, aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Johannes 1, Vers 14 haben wir vorhin gelesen, steht, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Willst du wissen, wie Gott aussieht, wie Gott handelt, wer Gott ist, dann blick auf Jesus Christus, der ihn vollkommen widerspiegelt. Und in Vers 18 stand, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der das Aufschluss über ihn, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also indem wir Jesus sehen, indem wir sehen, wie er gehandelt hat, was er getan hat, wer er ist, sehen wir, wer der Vater ist, weil nur Jesus Christus den Vater gesehen hat. Und im Gehorsam dem Vater gegenüber legt Jesus Christus nicht seine Gottheit ab, sondern verließ die Herrlichkeit, die er mit diesem selben und den Heiligen Geist hatte und wurde ein Geschöpf. Einer, der uns fühlen kann, unsere Schmerzen kennt, unsere Anfechtungen kennt. Er war in jeder Hinsicht wahrer Mensch. Nur, wie es in der Bibel steht, ohne Sünde. Und das war notwendig, damit er uns vertreten kann und an unsere Stelle sterben konnte. Aber wozu das alles? Warum die Rede von Fülle? Manche Menschen würden ja sagen, ich brauche doch nichts, mir geht's gut, ich habe Gesundheit, ich habe genügend Geld, ich habe ein Haus, ich habe Freunde, ich habe einen Job. Ich brauche doch nichts, mir mangelt es an nichts. Wenn wir in Johannes 1 gelesen haben und da weiterlesen, dann steht, dass wir Fülle aus seiner Fülle Gnade empfangen haben, Gnade um Gnade. Also es fehlt uns etwas, für das Gnade wichtig war, um uns zu erfüllen. In Johannes 6, 35 sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird niemals dürsten. Und mit diesen Worten zeigt Jesus, wir sind auf einer Suche, uns hungert, uns dürstet. Und allein bei Jesus Christus würden wir wirklich erfüllt. In Offenbarung werden diese Worte ähnlich auch wiederholt, wo es dann steht: Den Dürstigen will ich Wasser des Lebens geben. Also auch wieder mit Durst und etwas wird gegeben. In Johannes, sowohl in Offenbarung, ist beides mal das, was gegeben wird, Leben ist. Und Johannes sagt, kommt zu mir, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wem hungert, der kommt zu mir und er wird nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Offenbarung, wem dürstet, der komme und dem Wasser des Lebens gegeben ist. Also das, was uns mangelt, auch wenn es uns hier in der Welt ganz gut geht, das, was uns mangelt, ist wahres Leben. Ferner steht in diesem Vers, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm wohnt, nicht in ihm gewohnt hat. Es ist in der Gegenwartsform. Jesus Christus ist der Erste aus den Toten auferstanden in einem neuen Leib, so wie es im ersten Kapitel beschrieben wurde. Er ist der Erste der neuen Schöpfung. Er hat diesen Körper nicht aufgegeben, sondern er ist im Himmel in diesem leibhaftigen Körper, eins, das verherrlicht wurde. Ein Leib, das wir auch empfangen werden in der Herrlichkeit mit ihm. Gott hatte den Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Im Garten Eden wurde diese Gemeinschaft gelebt, als Gott mit Adam und Eva in die Kühle des Abends ging. Im Garten war Leben. Es wird beschrieben mit vier Flüsse, die ausgehen und den Garten tränken. Und es steht im Kontrast zu der Einöde, die außerhalb des Gartens waren. Es gab das Baum des Lebens in der Mitte, neben dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das Leben klingt durch das Verbot, du sollst nicht von dieser Frucht essen, weil an dem Tag, wo du von ihm isst, wirst du sterben. Also sie hatten Leben, aber sie würden sterben an dem Tag, wo sie von dieser Frucht essen. Und genau das ist passiert. Mit dem Sündenfall wurden wir Menschen von Gott getrennt und die Gemeinschaft zerrissen. Es liegt ein unermessliche Schlucht zwischen den Menschen und Gott. Wir sind tot, wie wir es im Epheser heute gelesen haben, in geistlicher Hinsicht. Um diese Beziehung wiederherzustellen, um diese Nähe wieder den Menschen zu geben, ihnen das Leben zu geben, musste Gott sich dem Menschen nahen, da der Mensch es nicht konnte. Nachdem im Alten Testament sich ein Volk ausgesucht hat und sie genährt hat beim Berg Sinai, als er die Stiftshütte erfüllte mit seiner Herrlichkeit und wiederum dann im Tempel, als er zwischen den Cherubim auf dem Thron der Gnade sich blicken ließ, dieser Gott nahte sich letzten Endes als Mensch und wohnte unter uns. Johannes schreibt in seinen einleitenden Worten, dass dieses Wort, das alles geschaffen hat, das von Anfang an war, dass Gott selbst war, Fleisch wurde und Mensch wurde und unter uns wohnte. Stell dir das vor, der erhabene, unveränderliche, allmächtige, ewige, unfassbare Gott wird Mensch. Um uns Leben zu geben, um uns zu vereinen mit sich selbst. Und kommt uns nahe, wie wir es uns nur so krass vorstellen. Wir können uns die Nähe nicht krasser darstellen. Und dafür war es notwendig, aber für diese Nähe ist es notwendig, dass Sünde für Sünde Sühnung geschieht. Und eine echte, aufrichtige, stellvertretende Sühnung kann nur stattfinden, wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und diese stellvertretende Sühnung ist in unserem Text nicht direkt beschrieben, aber in diesem Text geht es um diese stellvertretende Sühne. Es klingt durch in den Vergleich wie er, so wir, oder in der Mitidentifizierung, mit ihm gestorben mit ihm auferstanden. Also diese stellvertretende Sühne ist das, was hier auch im Mittelpunkt steht. Und mit dieser Sühne werden wir mit Christus vereint. Und diese Vereinigung führt uns zum zweiten Punkt. Christus, der Bräutigam aller Fülle. Weil in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, führt das, dass wir in der Vereinigung mit ihm auch vollendet werden. Lesen wir Vers 10. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Wir Menschen kennen keine intimere Beziehung als das zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe. Und durch die Bibel wird dieses Bild oft gebraucht, das Bild der Ehe. Es wird bezeichnet, besonders in Hosea, wo der Prophet quasi das Volk darstellen soll und die Frau, die Hosea erwerben soll, Israel ist. Und da soll die Beziehung, die Ehe, die sie dann führen, soll die Ehe zwischen Gott und seinem Volk widerspiegeln. Aber auch im Neuen Testament wird es klar und deutlich, dass die Gemeinde quasi die Braut ist und Christus der Bräutigam. Und wenn wir mit Gott versöhnt sind durch Christus, dann sind wir mit ihm vereint. Und es kann uns nichts mehr von dieser Liebe trennen. Wir sind Römer 8, 38 und 39 lesen. Im Epheserbrief steht es ein bisschen anders. Da betont Paulus, dass die Einheit im Bild von Körper, Christus ist das Haupt und wir sind das Leib. Wir sind mit ihm, wir sind eins mit ihm. Der Grund, warum ich dieses Vereintsein mit Christus betone, ist aus dem einfachen Grund, weil in Vers 10 steht, dass wir mit ihm oder in ihm vollendet sind. Losgelöst von Christus hast du nichts. Mit dem Blick auf diese Erde mag das vielleicht nicht so scheinen. Aber im Bewusstsein, dass alles hier vergänglich ist und keinen Ewigkeitswert hat, ist die einzige Hoffnung, die wir haben, dass wir mit Christus vereint sind, weil er ewig ist. Wir sollten dieses Vollendetsein nicht so verstehen, dass unser Leben wie ein Puzzle ist und Jesus Christus der letzte Puzzlestück ist, der noch fehlt, um unser Leben vollkommen zu machen. Dieser Gedanke ist sehr menschenzentriert und nicht Christuszentriert. Wenn wir vereint sind mit Christus, dann gehören wir zu seiner Familie. Wir werden zu seiner Familie hinzugetan. Er erwirbt uns, wie ein Bräutigam seine Braut erwirbt, und den Preis, den er dafür zahlt, ist sein Blut. Der Gedanke des Vollendetseins ist ein Erlangen der Fülle des Lebens. Ein Mensch ist vollendet, wenn er das macht, wozu er geschaffen wurde. Und Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu leben. Sodass der Mensch sich an Gott erfreuen kann. Nicht an die Vergänglichkeiten dieser Erde, sondern an Gott selbst und ihn dann dadurch verherrlicht. In dieser Fülle hast du eine volle Gemeinschaft, eine volle Liebe, eine volle Hoffnung. Du hast vollen Trost, vollen Mitleid, volle Freude, volle Ruhe. Und merkt hier, dass dieses Vollendet schon eine abgeschlossene Tatsache ist. Ihr seid vollendet in ihm. Nicht, ihr werdet vollendet sein. In Gottes Augen wird die Realität, dass wir mit Christus vereint sind, als ein komplettes Paket gesehen. Du fragst dich vielleicht, aber das sieht in meinem Leben ganz anders aus. Es scheint mir an so vielen Stellen zu mangeln. Ich habe so viele Schwächen in meinem Charakter. Es fehlt mir an Mut, ihn zu bezeugen. Ich habe Not in meiner Familie und Beziehungen. Ich habe Zweifel im Glauben. Das klingt nicht wie ein erfülltes Leben. Fasse Mut mit den nächsten Worten. Der, das Haupt jedes Fürstentums, Herrschaft und jeder Gewalt ist. Christus, der uns mit ihm vereint, ist mehr als ein Bräutigam. Er ist König über allem. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Es ist ihm alles untertänig. Und es gibt nichts, das ihn aufhalten kann, sich seine Gemeinde zu erkaufen und sie in die Herrlichkeit zu führen. alle Gewalten, alle Herrschaften, und damit ist besonders unser Feind, der Satan, gemeint, der hinter vielem steckt, der uns angreift, der uns versucht, irgendwie runterzuziehen. Die sind alle ihm untertänig. Und dieses Versöhntsein wird in den Versen 11 und 12 durch zwei Bilder gezeigt, die darstellen, wie das Vereintsein stattfinden. Es muss Sünde hinweggetan werden. Und wir müssen neues Leben bekommen. Das ist die Kernaussage der Verse 11 und 12. Sünde muss hinweggetan werden und du brauchst neues Leben. Paulus schreibt ab Vers 11, wie wir mit Christus vereint wurden, und es folgt eine Liste von in dem und mit ihm. Moment, da sind zwei Punkte, die ich darunter anschauen möchte. Erstens, in dem ihr auch beschnitten seid. Vers 11. In dem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Die Beschneidung war das Bundeszeichen, welches Gott dem Abraham gab. Und die Beschneidung war ein Bild von dem, was passiert, damit ein Mensch mit Gott Gemeinschaft haben kann. Das Bild war, dass etwas hinweggetan werden muss. Die Vorhaut musste abgeschnitten werden und weggetan. Dieses Bild deutet hin auf das Herz. Nicht das Physische, das wir haben, sondern das, was den Menschen ausmacht. Seine Natur bestimmt. Von dem auch etwas weggetan werden muss. Und zwar musste das Leib des Fleisches, also die sündhafte Natur, das, was wir Menschen seit dem Sündenfall haben, das musste hinweggetan werden von unserem Herzen. Ich denke, manche von euch kennen vielleicht den Film Venom. Da dringt eine schwarze Masse, das so ein Monster darstellt, in das Körper von einem anderen Menschen ein und kontrolliert letzten Endes diesen Menschen. Und dieser Mensch, um wieder normal zu sein, muss sich alle Mühe geben, um sich zu trennen von dieser schwarzen, zähen Masse, die an ihn heftet. Jetzt können wir es auch verstehen, die Sünde heftet an uns und die muss losgelöst werden von unserem Herzen. Solange sie in unserem Herzen greift und wirkt, bestimmt sie alles, was wir tun. Und in Vers 11 steht, ausziehen. Also dieses Leib des Fleisches wurde ausgezogen. Dieses Ausziehen ist nicht einfach das Ablegen von Gewohnheiten, die wir normalerweise haben, sondern dieses Ausziehen ist bezogen auf das Leib des Fleisches. Wir müssen das Leib des Fleisches ausziehen. Also es dringt bis hin zu unserer Natur. Also wir müssen dieses Natur, die sündhafte Natur, die wir haben, müssen wir ausziehen und zur Seite legen. Und dafür ist es notwendig, dass diese Natur stirbt. Wir können nicht versuchen, unser Leben lang, ohne es zu töten, aus unserem Leben schaffen. Und wie ist das passiert? Wie wurde dieses Leib des Fleisches getötet oder ausgezogen? In der Beschneidung Christi. Und mit der Beschneidung hier ist nicht das gemeint, was Jesus mit 8 Tagen hatte, weil er ein Jude war, sondern mit dieser Beschneidung bezieht es sich auf seinen Tod. Also als Christus starb, starb auch unser Leib des Fleisches. Weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Und damit wir leben können, muss die Sünde gezahlt werden. Und das geschah, als Jesus am Kreuz starb. Da wurde unser Herz von der Sünde abgeschnitten und die Sünde wurde hinweggetan. Also indem wir beschnitten worden sind mit Christus, sind wir vereint worden mit ihm. Zweitens, mit ihm begraben. Vers 12. Mit ihm begraben in der Taufe, indem ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit ihm begraben in der Taufe, so wie die Beschneidung, ist auch die Taufe ein Bild auf das gleiche Geschehen, was stattfindet, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben werden. Wie die Beschneidung das Zeichen im Alten Testament war, ist die Taufe das Bild und das Zeichen im neuen Bund. Das Bild ist folgendes. Wie Wasser uns wäscht, so müssen unsere Herzen gewaschen werden von der Sünde. Es ist eigentlich fast eine Wiederholung von dem Beschnittensein. Beschnittensein musste beschnitten, die Sünde musste abgeschnitten werden, weggetan werden. Beim Waschen ist es, die Sünde abgewaschen werden muss von unserem Herzen. Rufen wir in Erinnerung das Ereignis, als Jesus von seinen zwei Jüngern gefragt wird, ob sie zur Rechten und zur Linken sitzen können. Und er antwortet, und Jesus antwortet ihnen und sagt, könnt ihr von dem Kelch trinken, von dem ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und da sprach er von seinem Tod, weil er war ja schon längst getauft von Johannes zu diesem Zeitpunkt. Also mit der Taufe beschreibt Jesus seinen Tod. Also als Jesus starb, wurden unsere Sünden reingewaschen. Und drittens, indem wir auch in Christus wurden wir auch auferweckt. Wie fand das statt? Indem wir glauben, und unser Vers sagt, glauben an die wirksame Kraft, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Nicht irgendein Hokuspokus, nicht irgendwelche leere Philosophien, nicht fruchtlose Ideologien, um unsere Erde zu retten oder eine bessere Gesellschaft zu schaffen, sondern die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und damit meinte den Glauben an Gott selbst. Mit diesem Glauben werden wir mit Christus vereint. Und das bedeutet, dass die Kraft, die ihn aus den Toten auferweckt hat, auch uns aus den Toten auferweckt hat. Ich hoffe, ihr könnt die geistliche Ebene hier sehen. Weil die geistliche Ebene, die hängt ein bisschen hinterher von der Realität, die wir erfahren in unserer sichtbaren Welt. Die Prozesse, die wir gerade uns angeschaut haben, stehen in der Vergangenheitsform. Es hat schon stattgefunden. Das Geistliche ist nicht immer das, ist nicht etwas, das in der Reihenfolge stattfindet, wie wir es in unserem Leben spüren oder erfahren. Diese geistliche Realität steht über unsere erlebte Realität. Das Ausführen des Bundeszeichens Alte Testament und die Beschneidung und das Bundeszeichen im Neuen Testament, was heißt durch die Taufe, zeigt, beide weisen auf die Wahrheit hin der Wiedergeburt. Sie machen in sich nicht den Menschen neu. Sie sind nur ein Zeichen auf das, was passiert, was geistlich passieren muss, damit jemand in Beziehung mit Gott stehen kann. Und wenn jemand glaubt, finden diese Realitäten statt. Gott zeigt sich immer wieder treu, wie er auch Abraham sich treu gewiesen hat, durch diesen Bund, den er schließt. Und so ist es auch in der Ehe. In der Ehe ist es ein Bundeszeichen der Treue. Und darum habe ich auch diesen Punkt hier beschrieben. Christus, der Bräutigam, alle Fülle. Weil in dem Vereintsein mit ihm bekommen wir eine Fülle und er wird sich nie von uns trennen. Seine Treue bleibt für immer. Und ich weiß, dass nicht alle hier die Kindertaufe als berechtigt sehen, aber weil wir sehen, dass diese beiden Zeichen auf die geistliche Realität hindeuten und weil Abraham die Verheißung und das Bundeszeichen im Kontext der Kinder gegeben wurde, sehen auch wir, dass die Taufe als Bundeszeichen mit seinen Verheißungen, wie der Petrus es in der Pfingstpredigt sagt, auch unseren Kindern gehören. Und das ist eins von den Gründen, warum wir Kinder taufen. Wir wollen uns jetzt aber zum dritten Punkt anschauen, was dieser Brautpreis war, den Jesus Christus bezahlt hat, um diese Prozesse der Vereinigung durchzuführen. Christus, das Opfer aller Fülle. Lass uns hinblicken und staunen. Ja, staunen, was geschehen musste, dass diese geistliche Realität durchgeführt werden konnte und was die rechtlichen Auswirkungen dessen sind. Lesen wir die Verse 13 bis 15. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Hier hilft uns Paulus auf den Sprung und zeigt, wie die geistliche Realität mit den Bildern, die er gerade verwendet hat, zusammenhängen. Wir waren tot durch die Sünde, welches durch die Vorhaut repräsentiert wurde. Und er hat uns lebendig gemacht, wie? Indem er unsere Vergehungen vergeben hat, die Waschung, die durch die Taufe symbolisiert wird. Und wie hat er das gemacht? Als er austilgte die gegen uns stehende Handschrift. Du und ich haben einen langen, langen Schuldschein. Und die Rechnung könnten wir nie zahlen. Darum müssten wir sterben. Wir verfehlen Gottes Gesetz und Gebote täglich, indem wir das tun, was wir nicht tun sollten. Selbst das größte Gebot können wir nicht halten, Gott zu lieben mit unserem ganzen Sein. Wir beschweren uns, dass Gott uns Grenzen aufstellt und den Spaß verderben will und merken gar nicht, dass wir die Gebote haben, die wir tun sollen. Tut Gutes. Das ist, was Gott von uns fordert. Wir denken nur an all das, was wir nicht machen sollen. Und dieser Schuldschein, der schreit, um getilgt zu werden. Und was macht Jesus Christus? Er nagelt diesen an das Kreuz, aber nicht als Außenstehender, sondern er nagelt sie an das Kreuz, indem er sich selbst ans Kreuz nageln ließ. Ja, es waren deine und meine Sünden. Die bösen, schmutzigen, hinterlistigen, neidischen, ekelhaften Gedanken, die Faulheit und Feigheit nach Gerechtigkeit zu streben, die Gelassenheit und Gedankenlosigkeit in Bezug auf unsere sexuelle Reinheit. Es waren deine und meine Sünden, die ihn dorthin nagelten. Nicht seine. Er war komplett rein, komplett makellos, komplett sündlos. Er war Gott selbst, der dort hing, weil nur Gott in den Riss eintreten konnte, um uns mit Gott zu versöhnen. Und den Triumph, den er dort errungen hat. Für die Menschen, die da standen und zuschauten, die Gewalten und Herrschaften, die da zufrieden waren mit ihrer Hinrichtung, der Satan, der vielleicht lachte, dass er gewonnen hatte, das stimmte alles nicht. Er triumphte in diesem Moment über sie. Vers 15. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Die Herrschaften und die Gewalten, über die Jesus das Haupt ist, zeigt ihnen ihren Platz unter seinen Füßen, bloßgestellt an dem Kreuz, an dem er bloße dahing, weil sie keinen Anspruch mehr haben. Gerechtigkeit wurde erfüllt, die Sünde bekam ihren Lohn und für uns wurde stellvertretende Sühnung dargebracht. Die Fülle, von dem wir am Anfang gesprochen haben, zeigt sich hier auch wiederum. Das Opfer Jesu Christi war vollkommen genug. Es hat nichts an ihm gefehlt. Seine vollkommene Gerechtigkeit wird uns zugeschrieben. Unsere Sünden würden auf ihn gelegen und er zahlt für sie vollkommen. In Jesus Christus hast du eine volle Vergebung, eine volle Sühne, eine volle Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, mit welchen Lasten du heute in den Gottesdienst gekommen bist, mit welchen Sünden du durch diese Woche besudelt hast. Ich weiß nicht, mit welchen du stundenlang gerungen hast und dann doch nachgegeben hast, welche Sünden dich überrumpelt haben. Aber lass mir dir dies sagen. In Christus ist Vergebung. Und er hat am Kreuz für deine Sünden gezahlt. Komm doch zu ihm. Bekenne sie. Lass eine gottgewirkte Reue, die hinblickt auf das Werk, auf das wunderbare Werk am Kreuz, dich zur Buße führen. Und sehe, welche Vergebung dich erwartet. Denn es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen.